Ich will das gleich mit einer kleinen Geschichte eröffnen, die mir passiert ist in der Vorbereitung auf diese Akademie. Da habe ich bei einer Internetseite einige Jahrgänge der Zeitschrift Geopolitik angeboten gesehen, habe mit dem Verbindung aufgenommen, dem Anbieter, und der wollte halt unbedingt in PayPal bezahlt werden oder mit PayPal. Nun hat PayPal freundlicherweise mein Konto gesperrt, sodass ich jemanden bitten musste, das für mich zu übernehmen. Und derjenige hat dann in den Betreff der PayPal-Überweisung Geopolitik reingeschrieben. Das führte dazu, dass die Zahlung erstmal gesperrt wurde, weil man nachfragte, sie müssten erklären, worum es sich dabei handelt. Ja, und einige Nachfragen später war also klar, dass dieser Begriff Geopolitik offensichtlich so eine Art Signalwort ist, bei dem also Illegales im Spiel sein kann. Nachdem dann gesagt wurde, es handelt sich dabei lediglich um politische Geografiebücher, wurde die Zahlung freigegeben. Eine andere Sache, wie gefährlich die Geopolitik offensichtlich heute auch immer noch ist, ist vor 3-4 Jahren passiert, als der spanische Sicherheitsexperte Barnosch ein Buch »So beherrscht man die Welt«, das auf Deutsch erschien und das dann Alan Posner in der Welt auf den Plan rief, der also dort in diesem an sich harmlosen Buch, das versucht also so ein paar strategische Muster herauszuarbeiten, nach denen internationale Politik funktioniert, dass Antisemitismus geziehen wurde und dementsprechend schnell vom Markt verschwand. Also es war wirklich innerhalb von 2 Tagen war das weg. Und ich glaube heute, wenn es nicht irgendwelche illegalen Raubdrucke gibt, ich habe erstmal ein Angebot für 185 Euro gesehen, also es ist dementsprechend selten. Der dritte Punkt vielleicht, den wir alle jetzt noch in Erinnerung haben, ist der Ukraine-Krieg, der ja insofern ein bezeichnendes Licht auf das Thema Geopolitik wirft, als dass in der ganzen Phase, bevor der Krieg ausbrach im Februar, ja allen irgendwie klar war, dass es dort eine geopolitische Lage gibt, die von beiden Seiten, sowohl von den Vereinigten Staaten als auch von Russland, entsprechend genutzt wird. In dem Moment, wo der heiße Krieg ausbrach, sind all diese Erklärungen auf einmal wie verschwunden gewesen und man war sich einig, dass da offenbar Böses im Spiele ist, sodass man also über die geopolitischen Hintergründe gar nicht mehr viel hören wollte, sondern die ganze Sache auf einen Kampf um Werte reduziert wurde. So viel vielleicht dazu. Nun ist der Begriff Geopolitik, wenn der fällt, ist es, entstehen sofort gewisse Gedankenreihen, die sich dann eben zum einen, wenn man es etwas genauer weiß, in Richtung Hitler bewegen. Geopolitik hat irgendwas mit Hitler zu tun. Und wer es dann noch ein bisschen genauer weiß, der hat den Namen Karl Haushofer schon mal gehört. Es ist also so, dass was in Deutschland Geopolitik ist, beziehungsweise Geopolitik war, sowohl als Begriff als auch Lehre hier von Karl Haushofer nach dem Ersten Weltkrieg etabliert wurde. Das hat zum einen dazu geführt, dass das geopolitische Modell in der Verbindung mit dem Nationalsozialismus gesehen wurde, insbesondere natürlich von denjenigen, die auf der anderen Seite im Krieg standen und daraus eine ganz, ganz enge Gemeinschaft geknüpft wurde, sodass es also bis dahin ging, dass also Karl Haushofer derjenige gewesen sei, der Hitler die Ideen eingegeben hätte, beispielsweise Lebensraum im Osten zu erobern. Was Unsinn ist, aber dennoch eben als Kampfbegriff gegen oder als Kampfthese gegen den Begriff Geopolitik verwendet wurde. Nichtsdestotrotz, ob das nun stimmt oder nicht, und die Wissenschaft, mittlerweile gibt es also Regalmeter an Büchern über das Thema Geopolitik, Aufsätze noch und nöcher, über die Frage Karl Haushofer, welche Rolle hat er gespielt im Nationalsozialismus, da kommt im Grunde die Wissenschaft immer zu dem Schluss, dass also der Einfluss von Haushofer auf Hitler nicht so besonders groß gewesen ist, wenn er überhaupt da war, komme ich noch darauf zu sprechen. Nichtsdestotrotz aber ist die Tabuisierung dessen, was man unter Geopolitik versteht, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland spätestens seit den 60er Jahren absolut gewesen. In den 50er Jahren lebten ja noch teilweise und lehrten auch noch Leute, die an dieser Bewegung beteiligt waren, sodass man versuchte, eine gewisse Umdeutung anzustreben und diesen Begriff weiterhin zu benutzen, bis er dann eben völlig tabuisiert wurde und erst wieder so in den 1990er Jahren auftauchte. Klar, der Kalte Krieg war zu Ende, auf einmal stellten sich wieder geopolitische Fragen, weil der Kalte Krieg das Festgefahrene der Grenzen oder der Fronten überwunden war. In den 80er Jahren tauchte das Schlagwort nochmal im Historikerstreit auf, als es um die Thesen von Ernst Nolte ging, wo eben die liberale oder die linksliberale Gegenseite zum einen das geopolitische Denkverbot noch einmal aussprach und betonte und zwar schulterzuckend hinnahm, dass also die Mächte, die Politik geopolitisch handelt, aber es ein Denk- bzw. Wissenschaftsverbot für solcherlei Themen geben sollte. Wir haben also bei der Geopolitik es im Grunde mit einem Synonym zu tun, das werde ich noch zeigen, inwieweit das vor 1933 gilt. In den 30er Jahren, ähnlich wie vor 1933, hält sich das etwas, Haushofer spielt noch mit. Im Zweiten Weltkrieg werden dann Tatsachen geschaffen, die im Grunde dieses Synonym überholen und nach 1945, wie ich es gerade andeutete. Ich will jetzt kurz versuchen, zum einen einen Blick auf Karl Haushofer zu werfen, seine Bedeutung dafür. Ich will hier auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil Professor Dürsch dankenswerterweise dann die Detailsachen oder beziehungsweise die tiefer gehenden Zusammenhänge mit anderen Wissenschaftszweigen und Denkern übernommen hat und das hier nur andeuten. Will also kurz zeigen, was das ist im Denken von Haushofer. Und zum Zweiten möchte ich ganz kurz als Abschluss auf einen zweifellosen Verdienst hinweisen, nämlich den Anspruch, den die Geopolitik damals formuliert hat, suggestive Karten zu schaffen und mit diesen suggestiven Karten Politik zu machen. Und das ist so etwas wie ein Vorgriff auf das, was man heute Infografik nennt und was uns in unserem Milieu, glaube ich, gut zu Gesicht stünde, wenn wir dieses Medium viel mehr nutzen würden. Kurz zu Haushofer. Der ist 1869 geboren, kommt aus guter bayerischer Familie. Der Vater war Professor für Nationalökonomie und der junge Haushofer entscheidet sich nach einem Dienstjahr als einjährig Freiwilliger für den Dienst im bayerischen Heer und tritt dort in die Artillerietruppe ein und macht relativ schnell Karriere zunächst. Wird also dann, nachdem er die Ingenieurschule absolviert hat, in den Generalstabsausbildung integriert und unterrichtet dort Militärgeschichte. Er ist da sehr recht glücklich in dieser Lehrtätigkeit und in dem Moment, wo man ihn davon abziehen will und in die Provinz versetzen möchte, so 1906 war das, eröffnet sich für ihn eine Möglichkeit, die im Grunde sein ganzes Leben danach bestimmt. Er bekommt die Gelegenheit, nach Japan zu gehen, als bayerischer Generalstabsoffizier und dort das japanische Heerwesen zu studieren und die Möglichkeiten auszuloten, inwieweit die von uns lernen können und umgedreht, also wie weit es geht. Weil man hatte damals in Deutschland relativ genau registriert, dass die Japaner dabei waren, aus der Rolle des fast Kolonisierten hin zu einer asiatischen Großmacht zu werden. Da kam ihm der Umstand, das ist nicht ganz unwichtig bei Haushofer, dass er einige Jahre zuvor eine aus recht wohlhabender Familie stammende Frau geheiratet hat, Martha Haushofer, die also selbst sehr interessiert war an diesen politischen Dingen und zum anderen eben, dadurch, dass er aus wohlhabendem Hause stammte, ihm überhaupt die Möglichkeit eröffnete, diese Reise zu unternehmen, weil eben klar war, dass dafür mehr Mittel gebraucht werden als jetzt der normale Verdienst eines damaligen, ich glaube, Hauptmanns mit sich brachte. Der Aufenthalt in Japan 1908 bis 10 ist, wie gesagt, entscheidend. Also Haushofer lernt Japanisch, wenn auch rudimentär, lernt dort eigentlich alle wichtigen Würdenträger kennen. Auch die Leute, die dann im Laufe der 20er, 30er Jahre wichtig werden und veröffentlicht hier in Deutschland 1913 sein erstes Buch über Großjapans Werden. Promoviert im selben Jahr über ein wehrwissenschaftliches japanisches Thema und wollte dann eigentlich schon die Armee verlassen, weil er eben keinerlei Aufstiegsperspektiven mehr sieht. Und dann kommt der Erste Weltkrieg, der ihn natürlich an die Front ruft, beziehungsweise dann eben relativ schnell aufsteigen lässt. Er wird dann erst dann Oberst bis Kriegsende als Artillerist und wird dann 1919 als Generalmajor aus der Bayerischen Armee verabschiedet und wechselt dann unverzüglich Universität, wo er habilitiert und dann im Grunde die 20er und 30er Jahre durchgehend in München lehrt. Später dann in Geopolitik, allerdings hat er da keinen eigenen Lehrstuhl, sondern ist zunächst Honorarprofessor und wird dann nach 33 erst in den Rang eines ordentlichen Professors versetzt, allerdings ohne je einen richtigen Lehrstuhl zu haben, sondern das alles in sehr bescheidener Ausstattung. Er ist dann auch aktiv in verschiedenen Vereinen, Verein für das Deutschtum im Ausland und der Deutschen Akademie, die sich also insbesondere mit dem Grenzlanddeutschtum und dem Auslandsdeutschtum beschäftigen und versuchen da eben eine gemeinsame politische Basis zu schaffen. Als schicksalshaft ist dann eine Begegnung im Grunde hat sich erwiesen, nämlich 1919 macht ihn sein ehemaliger Stabschef, der bei der Armee darauf auf den Rudolf Hess aufmerksam, den damals noch recht jungen Rudolf Hess. Man lernt sich kennen und Haushofer und Hess verbindet dann so eine Art Vater-Sohn-Freundschaft, die eben dazu führt, dass mittelbar und dann später auch unmittelbar in den frühen 20er Jahre Kontakte zu Adolf Hitler existieren. Und diese Phase zwischen 1919 und 1924 ist insofern interessant, als in dieser Zeit ja zum einen der Hitlerputsch stattfindet und zum anderen Hitler ja durch die anschließende Festungshaft dann die Gelegenheit hat, sein Buch Mein Kampf zu schreiben, wozu er ja vorher nicht gekommen ist. Und in dieser Zeit ist Haushofer auch relativ häufig in Landsberg, allerdings weniger um Hitler zu besuchen, sondern um Hess zu besuchen. Aber natürlich hat man aus diesen Besuchen dann geschlussfolgert, dass es also eine ganz, ganz frühe Verbindung gegeben hat, die sich im Grunde in der Lebensraumtheorie, die in Mein Kampf deutlich wird, niedergeschlagen hätte. Jetzt ist vor 6, 7 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, diese unglaublich dicke, zweibändige, kommentierte Ausgabe von Hitlers Mein Kampf erschienen, die einem Gelegenheit gibt, ohne Detailforschung, also zu gucken, was ist denn von Hausberger in Mein Kampf enthalten. Weil wenn Sie eine alte Ausgabe von Mein Kampf nehmen, werden Sie den Namen Haushofer nicht finden. Allerdings ist Hitler jetzt sowieso nicht übermäßig fleißig im Personennamen nennen. Aber selbst die Editoren dieser Ausgabe haben also maximal 4, 5 Stellen gefunden, an denen Hitler mittelbar auf geopolitische Theoreme Bezug nimmt. Und meistens handelt es sich da eigentlich um Plattitüden, die also schon in dem Grundbuch der politischen Geografie, in Ratzels politischer Geografie sich finden lassen, wie beispielsweise, dass also territorial umfangreiche Staaten es einfach leichter haben militärisch, weil sie schwerer zu besiegen sind und eben daraus eine größere Freiheit resultiert. Es ist umstritten, ob Hitler jetzt durch Haushofer den Begriff Lebensraum kennenlernte oder bei denen woanders her hatte. Es gibt allerdings Briefe von Hess, die wiederum an Haushofer gerichtet sind, wo er fragt, erklär uns doch mal den Begriff Lebensraum. Also offensichtlich die Erklärung stammt dann von Haushofer. Und dann finden sich noch kleinere Sachen zu Japan, allerdings die oftmals gar nicht so sehr auf der Linie von Haushofer liegen, sondern ganz allgemeine Aussagen, die Haushofer so gar nicht getroffen hat. Zwei interessante Sachen vielleicht am Schluss. Der krasseste Widerspruch zwischen Haushofer und Hitler befindet sich da bei der Frage, welche Bündnispolitik man für ein wieder souveränes deutsches Reich anstreben sollte. Und dabei handelt es sich bei Haushofer um die Idee, dass man eben nur, wenn der europäische Großraum geeint ist, also Deutschland, und Russland zusammengeht, möglichst mit den Japanern, um also den, in den Pazifik abgeschirmt zu sein, dass diese Idee von Hitler nicht geteilt wird, der also hier ja sozusagen über die geopolitische Notwendigkeit des Bündnisses mit Russland den Antibolschewismus drüber setzt. Das sind die Dinge, die man da findet, also nicht übermäßig viel. Wie Sie wissen, ist dann als 1941 Rudolf Hess, der den etwas wunderlichen Titel Stellvertreter des Führers trug, ist der am 10. Mai nach England geflogen, um mutmaßlich Friedensverhandlungen mit England aufzunehmen, was natürlich seinen Ziehvater Haushofer in denkbar schlechtem Licht erscheinen ließ. Also spätestens da ist dann eben keinerlei Einfluss mehr auf irgendwelche politischen Entscheidungen zu vernehmen. Was beide eint, ist wiederum, was alle diese Leute damals einte, sei es jetzt Hess, Hitler, Haushofer und auch viele andere, die sich bei einzelnen politischen Fragen nicht einig waren, ist, dass man in irgendeiner Art und Weise das Unrecht des Versailler Friedens, Versailler Vertrags wieder rückgängig machen müsste. Und die einen haben das eben mit dem Nationalsozialismus versucht, also eine Art völkische Bewegung in die Welt oder sozusagen zu initiieren, aus der man wieder eine gewisse Souveränität gewinnen kann. Und bei Haushofer ist es eben die Geopolitik, die er entwickelt hat, um gegen diese um den Versailler Vertrag zu besiegen und, wie er sagte, zu einer gerechten Art des Zusammenlebens zu kommen. Wir kommen vielleicht mal ein Bild weiter, jetzt mal endlich. Ganz wichtig für Haushofers Bemühen, die Geopolitik zu etablieren, ist die Zeitschrift, die er 1924 gründet. Und im Grunde bis 1939 oder so durchhält, also bis zum Kriegsausbruch. Und in der, wenn Sie die durchblättern, eben schon deutlich wird, dass wir es hier nicht nur lediglich mit einer Wissenschaft zu tun haben, sondern mit einem weltanschaulichen Entwurf, der also viel mehr umfasst als nur eine Frage, die man wissenschaftlich lösen kann, sondern sie hat eindeutig einen politischen Anspruch, der über ein Feld hinausgeht. Und im Grunde sind alle politischen Felder bei Haushofer geopolitisch grundiert, was die eben zu einer Art Grundlagenwissenschaft macht. Er hat erstaunlicherweise, also Haushofer hat unglaublich viel publiziert, jetzt gar nicht mal so viele Aufsätze in der Zeitschrift, sondern viele Bücher herausgegeben, aber auch veröffentlicht, die fast alle sich mit konkreten politischen Themen beschäftigen. Also er hat ganz, ganz wenig theoretische Arbeit geleistet. Und das hat dann sein Sohn übernommen, Albrecht Haushofer, der jetzt wissenschaftlich in die Fußstapfen des Vaters trat, das aber auf einer methodologisch saubereren Ebene versucht hat. Und der Vater Haushofer hat das am Ende seines Lebens auch eingestanden. Das Ende ist ein bisschen tragisch, ich nehme das mal vorweg. Haushofer Junior, Albrecht, ist dann im Zuge des 20. Juli 1944 verhaftet worden, weil er eben Beziehungen zum Widerstand hatte und ist dann April 1945 in Berlin hingerichtet worden. Und Haushofer selber ist dann auf seinen Bauernhof in Bayern gegangen, nachdem er vorher einige Wochen in Dachau zubringen musste und hat noch den Alliierten Rede und Antwort gestanden und hat aber dann 1946 mit seiner Frau gemeinsam Selbstmord begangen und hat als Art Hinterlassenschaft eine Apologie der Geopolitik verfasst, in der er eben genau dieses Problem eingesteht, dass also die methodologischen Grundlagen seines Entwurfs nicht zureichen, und das sieht er eben in dem Werk seines Sohnes, das dann allerdings erst posthum erschienen ist, Anfang der 50er Jahre. Kommen wir mal kurz zu den Inhalten, die bei Haushofer eine große Rolle spielen. Also ich sagte es schon, der verlorene Erste Weltkrieg und auch Versailles in der Folge, das sieht er als Resultat letztlich einer deutschen Schwäche an. Und zwar zum einen der Schwäche mit der entsprechenden Entschlossenheit zu kämpfen. Ja, das war ja Konsens, dass wir im Grunde viel zu gut waren, um diesen Krieg zu gewinnen, der um alles ging. Und das Zweite, dass wir also nicht in der Lage waren, wie die anderen Mächte, unserer Idee, die wir politisch verfolgten, entsprechenden Ausdruck zu geben. Sprich, es mangelte uns an geopolitischer Vorarbeit, an Ideen, wie soll beispielsweise eine Nachkriegsordnung aussehen. Sie wissen, dass nachdem der Krieg 1914 ausgebrochen war, man in Deutschland erstmal groß diskutierte, welche Kriegsziele haben wir jetzt eigentlich. Darüber waren sich die Franzosen eigentlich nicht eine Sekunde uneins. Elsaß-Lothringen musste wieder her. Und die anderen Ziele, die nahm man dann ganz gerne auch noch mit. Aber darüber war man sich in Deutschland uneinig, worum soll es eigentlich gehen. Und in diese Lücke, die im Grunde so etwas wie eine fehlende praktische Politikberatung bemängelt, in diese Lücke sollte also die Geopolitik stoßen. Sie sollte zum einen die Kunst der Politik lehren, zum anderen den Mut zur Prognose haben und sie sollte den hohen Anspruch gerecht werden, den Politiker, die Politiker zu erziehen. Also Geopolitik so etwas wie als eine Leitwissenschaft, aber auch wie eine Art Geheim oder eine Art Geheimlehre, nach der man jetzt also die Politiker auswählt, um diese Dinge, die passiert waren, nie wieder geschehen zu lassen. Es ist klar, dass dieses Gebiet viel mehr umfassen musste als jetzt nur die politische Geografie. Da spielen also ganz, ganz viele andere Gebiete noch rein. Und ein zweiter Punkt, das ist auch nochmal interessant für den ideologischen Charakter der Geopolitik. Haushofer wollte damit die Vorherrschaft der Juristen brechen, die er politisch für verfehlt hielt, all dieweil er einfach gesagt hat, in internationaler Politik interessiert niemanden irgendein Gesetz oder ein Recht, sondern da geht es um die Stärke. Und wenn wir die Juristerei, also die Rechtswissenschaften zur Leitwissenschaft erklären, dann werden wir immer wieder in die Falle tappen, uns von den anderen übertölpeln zu lassen. Die Geopolitik sollte also alles bereitstellen, was man braucht. Wir gehen mal einen weiter. Das ist nur ein kleiner Hinweis von mir. Das ist das vielleicht wichtigste Buch, wenn es einem darum geht, mal so einen Gesamtüberblick über die Geopolitik zu bekommen. Was hat man darunter verstanden? Weil hier nicht nur Haushofer drin geschrieben hat, sondern auch einige Mitstreiter, die sich teilweise später von ihm losgesagt haben, als er dann Richtung Nationalsozialismus schwenkte. Allerdings hier sind auch ein paar theoretische Aufsätze von Haushofer drin. Nächste, unter anderem der hier, den wir uns mal angucken können. Das ist eigentlich der einzige richtige Definitionsversuch Geopolitik. Also die Lehre von der Erdgebundenheit der politischen Vorgänge, das ist natürlich zunächst eine Behauptung drin, politische Vorgänge sind erdgebunden, ja, das ist, wäre erstmal zu beweisen und das ist immer wieder ein Einfallstor auch für Kritik gewesen, weil man gesagt hat, naja, das ist ja eine Art geografischer Determinismus. Also wenn die Erde vorgibt, was politisch passiert, dann können wir uns ja wie beim Marxismus im Grunde die Hände in den Schoß lesen und darauf warten, dass der Klassenkampf oder die Zuspitzung der Verhältnisse die Sachen für uns übernimmt. Sie fußt auf einer breiten Grundlage der Geografie, insbesondere der politischen Geografie, als der Lehre von den politischen Raumorganismen und ihrer Struktur. Wichtiger Satz insofern, als dass man hier einen Gegenpunkt zum Rationalismus, zu Verrechtlichungen sieht. Also die politische Geografie basiert auf der Annahme, dass also auch Staaten Organismen sind, die sich gewissermaßen entwickeln, beziehungsweise die wachsen und sich gerade nicht entwickeln. Also hier ist sozusagen der romantische Anteil der Geopolitik mit drin, der auch von den von vielen Geopolitikern, also die dort geschrieben haben, geteilt wurde. Gehen wir weiter. Die von der Geografie erfasste Wesenheit der Erdräume gibt für die Geopolitik den Rahmen ab, innerhalb dessen sich der Ablauf der politischen Vorgänge vollziehen muss, wenn ihnen Dauererfolg beschieden sein soll. Das heißt also, politischer Erfolg ist im Grunde nur möglich, wenn man zum einen die Erdgebundenheit beachtet und nicht versucht, sie zu überwinden. Haushofer hat das später dann etwas erweitert. Denn es gibt ja auch raumüberwindende Mächte. Ja, das sind dann in der Regel die Seemächte, die also nach anderen Regeln funktionieren. Aber es ist immer natürlich, dürfen wir nicht vergessen, Geopolitik als Kampfwissenschaft auch, ja, immer bezogen auf die Situation des deutschen Volkes nach 1919 zur Wiedererrichtung des deutschen Volkes. Also kein objektiv wissenschaftlicher Anspruch, sondern ein wissenschaftlicher Anspruch gepaart mit einem politischen Anspruch. Gewiss werden die Träger des politischen Lebens gelegentlich über diesen Rahmen hinausgreifen, früher oder später aber wird sich die Erdgebundenheit immer wieder geltend machen. Das ist jetzt ein Satz, der in einem scharfen Widerspruch zu dem steht, was dann nach 1939 passierte. Also man wird darüber ausgreifen, aber man kann im Grunde nicht wieder die Natur. Und das ist auch ein bisschen das Konzept von Haushofer gewesen, dass er eine gerechte Weltordnung haben wollte. Jetzt nicht so, wie wir das heute verstehen, gerecht im Sinne von gleich, alle haben gleich viel, sondern gerecht hieß, dass die Lebensräume so aufgeteilt sind, dass jedes Volk sich nach seinen Anlagen und nach seinen Bedürfnissen entfalten kann. Und dass es eben nicht zu der Sache kommt, wie dann in Deutschland nach 1919, sehr, sehr viele Menschen auf sehr, sehr kleinen Raum und ganz, ganz viele Menschen vom selben Volke außerhalb der Grenzen. Im Sinne dieser Erkenntnis will die Geopolitik Rüstzeug zum politischen Handeln liefern und Wegweiser im politischen Leben sein. Das hatten wir schon, das versteht sich jetzt von selbst. Damit wird sie zur Kunstlehre, die die praktische Politik bis zu der notwendigen Stelle des Absprungs vom festen Boden zu leiten fähig ist. Das heißt, hier ist zugegeben, dass die Geopolitik zum einen, ist ja klar, die Grundlagen liefert. Es ist aber gleichzeitig so, dass die Geopolitik ein Moment der Politik ist, das berechenbar ist, was Politik ja für sich genommen nicht ist, weil es zu viele Unbekannte gibt. Aber hier, das ist berechenbar bis zum gewissen Punkt. Haushofer hat an anderer Stelle davon gesprochen, dass die Geopolitik ungefähr 25% der politisch relevanten Faktoren abdecken würde und hat dann so suffisant bemerkt, gut, das sind nicht 100%, aber wir sollten doch dankbar dafür sein, dass wir wenigstens ein Viertel davon berechnen können. Nur so wird dieser Sprung vom Wissen zum Können und nicht vom Nichtwissen aus erfolgen, wo er sicher weiter und gefährlicher ist. Klar, das ist nur noch mal Ausführung. Die Geopolitik will und muss zum geografischen Gewissen des Staates werden. So viel dazu. 1924, glaube ich, formuliert. Das war Konsens innerhalb der Herausgeberschaft der Geopolitik und blieb im Grunde Leitstern für die ganze Zeit und kam natürlich mit Beginn des Dritten Reiches gewissermaßen in Erklärungsnöte. Ich will das nicht groß ausführen, weil das natürlich die Geopolitik auch vor einer Herausforderung stand, jetzt mit dem neuen Staat klarzukommen. Zum einen erfüllte dieser neue Staat, vielleicht können wir eins weitergehen, das ist nochmal so ein Beispiel, Stimme der Geopolitik zum 29. März 1936, also zur sogenannten Remilitarisierung des Rheinlandes. Das war ja eine demilitarisierte Zone und nachdem dort die Wehrhoheit oder die Hoheit wiederhergestellt worden war, gab es eben dieses Art Glückwunschschreiben von Haushofer an die Führung. Man sieht darin schon, Stimme der Geopolitik zum Geopolitik ist wie eine Wesenheit, die jetzt Stellung nimmt. Ja, das ist also nicht die Geopolitiker nehmen Stellung oder der Geopolitiker Karl Haushof, sondern die Geopolitik. Also ich weiß nicht, ob es so weit ging, dass man die Briefe mit geopolitischen Grüßen unterschrieb, aber in diese Richtung geht das schon. Man hatte also gewisse Züge, jedes Phänomen des Lebens geopolitisch zu erklären. Und das ist jetzt nur Ausdruck davon. Aber hier ist eben auch deutlich, dass dass Haushofer also zum einen die Revisionspolitik in den 30er Jahren natürlich mitgetragen hat, sprich also Rheinland, Saarland, Anschluss Österreich, Memelgebiet und all die Dinge, die also dazu führten, dass bestimmte Dinge des Versaillesvertrags revidiert wurden. Und der gewissermaßen der Höhepunkt war natürlich zum einen der Vertrag, der Kominternpakt mit Japan, der ja Haushofers alte Idee, dass man eben, dass Deutschland und Japan zusammenarbeiten müssten, erfüllt hat und zum anderen dann für einen ganz kurzen Moment das Bündnis oder der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt, der auf einmal wie seine Wünsche irgendwie erfüllen ließ, der allerdings relativ schnell wieder aus diesem Traum wieder aufgewacht ist, nachdem also der deutsch-sowjetische Krieg ausbrach. Dieser Bund Deutschland, Sowjetunion, Japan war natürlich kein Dreierpakt. Ja, das darf man dabei auch nicht vergessen, weil die Japaner, die damals und glaube auch heute noch sehr, sehr antikommunistisch eingestellt waren, ja keineswegs in einem Dreierbündnis mit der Sowjetunion sein wollten. So, also das ist, hat Haushofer mitgetragen. Zum Abschluss vielleicht noch ein Gedanken, den man nochmal weiterverfolgen kann, warum Mythos Geopolitik. Ich habe jetzt nochmal vor einiger Zeit nochmal Sorels, von Georges Sorel, das Buch Mythos der Gewalt wiedergelesen und da sind mir gewisse Analogien aufgefallen. Also Sorel entwickelt ja die Idee vom sozialen Mythos, den es eben braucht, um politisch etwas durchzusetzen, um den Anspruch einer politischen Klasse oder wem auch immer durchzusetzen. Und dieser politische Mythos, der soll zum einen die Leute sammeln, zusammenschweißen und zum anderen sie auch ethisch heben, also sie dem Erhabenen zugänglich machen. Also er will nicht einen Pöbelaufstand, sondern er will im Prinzip einen Aufstand von geläuterten, ethisch einwandfreien Menschen. Und als Beispiele für diese Sache führt er zum einen die Rolle des Ruhms in der Antike an. Also Ruhm zu erreichen war das Höchste, das spornte die Leute zur Höchstleistung an, schweißte zusammen und hat eben auch dafür gesorgt, dass man viel für sein Vaterland tat. Das Zweite ist die Erwartung des jüngsten Gerichts bei den frühen Christen. Und dann gibt es noch zwei modernere Beispiele. Zum einen die Freiheit in der Französischen Revolution und die Nation in den deutschen Befreiungskriegen. Und es ist ja mal klar, dass dieser soziale Mythos, also Nation, Freiheit, Ruhm, etwas ja, mehrfach Ausdeutbares ist, was also nicht fixiert ist wie eine Utopie. Eine Utopie, sagt Sorel, da kann man rumkritisieren, ja das nicht und das nicht und wenn das eintritt, dann tritt das nicht ein. Aber bei einem sozialen Mythos, da ist wie so ein Einverständnis dabei, so ein unausgesprochenes, weil es eben nicht greifbar ist und doch ist jedem klar, was gemeint ist. Und Sorel hatte damals versucht, für die Arbeiterklasse diesen sozialen Mythos zu finden und kam zeitbedingt auf den Generalstreik, der also die Arbeiter in dieser Art und Weise moralisch läutern und zum Erfolg führen sollte und damit eben auch Gewalt gerechtfertigt ist. Ja, das spielt natürlich einher, dass die Gewaltanwendung eben auch zusammenschweißt und in einer Analogie zum Krieg eben auch zu Höchstleistung anspornt. Und hier wird man, wenn man das sich mal durchdenkt und mal überlegt, was ist jetzt die Geopolitik, abgesehen davon natürlich, dass sie Ideologie ist, ist die Geopolitik nicht eben auch der Versuch, so eine Art Mythos zu schaffen? Natürlich politisch grundiert, ich sage wissenschaftlich grundiert, aber das widerspricht sich ja nicht. Weil wenn Sie die Aussagen nehmen, die wir jetzt gerade hatten, sind die ja doch so allgemein gefasst, dass sich darunter vieles vorstellen lässt. Und dennoch ist ja die Kernaussage eine gerechte Aufteilung der Welt. Also insbesondere natürlich, weil das ja Haushofer als Deutscher getan hat, auch für die Deutschen die Erringung des für sie, des Platzes, den sie brauchen. Also da könnte man drüber nachdenken. Deswegen ist es, glaube ich, ist auch nochmal so ein Punkt, der dagegen spricht, dass die Geopolitik ein nationalsozialistisches Ideologem war. Also die Rede davon, dass Haushofer versuchte, die Geopolitik als Marxismus-Leninismus des Nationalsozialismus zu implementieren, das denke ich ist falsch, sondern das war im Grunde eine konkurrierende Weltanschauung, die an vielerlei Fragen, insbesondere der Rassenfrage und solchen Dingen, eine ganz, ganz andere Position hatte. Das vielleicht nur zu der Frage, wie ist das einzuordnen als Ideologie oder vielleicht auch als Religionsersatz, nur so vielleicht mal mitnehmen, wenn wir uns jetzt ganz konkret mit der Geopolitik der 20er, 30er Jahre beschäftigen. Jetzt noch zum Abschluss angekündigt die Frage der praktischen Anwendbarkeit. Da gucken wir uns ein paar Karten an. Ganz kurz, wenn Haushofer die Abwesenheit von Politikwissenschaft bemängelte, von dieser Art von Kunstlehre, die eben dazu geführt habe, dass man den Ersten Weltkrieg verloren hat, weil man nicht in der Lage gewesen ist zu planen, keine Ziele hatte, dann gehört damit eben auch dazu die Frage der Kartendarstellung. Zum einen ist für ihn klar, dass die Karte, das Kartenlesen so etwas wie eine Herrschaftstechnik ist, in die man also die Politiker unterrichten muss. Und zum anderen aber muss man ja auch das Volk irgendwie mitnehmen. Das heißt, das Kartenwesen darf nicht mehr mit dieser deutschen Gewissenhaftigkeit auf jede Art von Detail Rücksicht nehmen, sondern man muss dahin kommen, zu typisieren und eine gewisse suggestive Funktion der Karte herauszuarbeiten. Die Karten sollten wahr sein und dennoch natürlich in der Lage, die richtige Aussage zu treffen. Also was man sich nicht wünscht, auf der Karte zu sehen, müsse man irgendwie verschleiern. Sie muss überzeugen, darf andererseits auch nicht verletzen. Also das, was man verschleiern will, sollte eben nicht diffamiert werden. Sie muss wahr sein und dennoch eben die Zufälligkeiten verschleiern. Das ist im Grunde vielleicht als Einleitung. Wie gesagt, Haushofer war ja nie so groß darin, das theoretisch zu begründen. Wir gehen jetzt einfach mal ein paar Karten durch. Ich gehe da vielleicht mal besser hier hin. Sie sehen hier, das ist Haushofers leidenschaftlichstes Gebiet, der pazifische Raum. Dazu hat er mehrere Bücher geschrieben, die Geopolitik des Pazifik logischerweise. Und hier sind also diese Dinger, sind also die Einwanderungsbeschränkungen, die hier sind, also White Australia, das ist der Druck oder hier die sozusagen die Monroe-Doktrin, ja, also keiner darf auf Amerika rein. Gegen Genf heißt immer, Völkerrecht spielt hier keine Rolle, Völkerbund ist uns egal. Hier der Bolschewismus. Also im Grunde, wenn Sie sich die ganzen Striche und Schattierungen weglegen, kennen Sie die Karte und auf einmal erscheint die natürlich in einem ganz anderen Bild. Ganz andere Blöcke bilden sich und man sieht ungefähr, welchen Hintergrund haben denn eigentlich diese Kraftlinien. Nächste Karte. So, hier ist es mal für unsere Region. Sie sehen hier Ostpreußen, hier Rügen, wie eingekeilt Deutschland ist, mal dargestellt. Eingepresste und verstümmelte Räume, indopazifische Druck unverdächtig. Das heißt, wir haben keine Gelegenheit, hier hinzuwirken, wohingegen diese Kräfte, die überseegebundenen Kräfte, natürlich auch noch die Gelegenheit haben, hierher zu wirken. Ja, deswegen hier noch diese merkwürdige kleine Karte. Und genauso Asien. Und oben die nordisch entspannten Räume, die sich da in unsere Richtung ausrechnen. Bitte nächste. Ja, nordisch by nature sozusagen. Ja. Hier nochmal so eine Darstellung. Nicht vergessen, Geopolitik hat auch mal ganz viel mit Geschichte zu tun. Viele dieser Karten stellen natürlich geschichtliche Prozesse dar, mit dem Ziel, eine Tendenz aufzuzeigen, entweder positiv oder negativ, die stattgefunden hat und die jetzt eben in der Gegenwart fortgesetzt wird. Hier ist der deutsche Einfluss Richtung Osten. Sie sehen dann Ostgrenze, deutsche Sprache, deutschen Rechtes, gregorianische Kalender, Schrift und so weiter. Und wenn man dann die weiteste Form, die Handelsbeziehung deutsche Sprache grundierte, gehen eben am weitesten. Ist natürlich vor dem Hintergrund zu sehen, 20er Jahre zwischen Europa-Diskussionen, da entstanden ja auf einmal zwischen Russland und uns ganz, ganz viele neue Staaten, die es vorher nicht gegeben hat. Ja, weil Preußen und Russland hatte ja bis 1914 eine gemeinsame Grenze. Und das wollte man damit zeigen. Nächste Karte. Hier mal so ein bisschen Infografik. Das sind die Nachkriegszollmauern. Ja. Hier Russland ganz hochgezogen. Hier gibt es nur ganz flache Mauern. Hier gibt es schon größere Mauern. Nur mal, um zu zeigen, also wie hat man schon damals versucht, sowas zu visualisieren. Nächste Karte. Ja, hier kommen wir dann so ein bisschen ins Polemische. Also wenn das Alan Posner sehen würde, dann, ich glaube, so eine Krake war auch auf dem Cover von diesem Bahnhofsbuch drauf. Also hier ist natürlich die britische Krake, die also in die ganze Welt ausgreift, womit aber gleichzeitig diese Verbindungslinien gezeigt werden sollen, was ja gewissermaßen auch Handels- und Kraftlinien sind. Nächste Karte. Ja, Deutschland Entwährungszustand vor Adolf Hitler. Das ist natürlich logischerweise in den 20er Jahren ein beliebtes Thema. Da kommt noch eine Karte. Zum einen soll es zeigen, wie schutzlos sind wir also möglichen gegnerischen Angriffen ausgeliefert, weil in diesem Bereich hatte der Versailler Vertrag verboten, neue Festungen oder Befestigungen anzulegen. Das heißt, im Grunde schutzlos. Ja, und hier ist klar, wo liegt so? Deutschland besteht im Grunde nach diesem Bild nur aus Grenze und die dürfen wir nicht schützen. Nächste. Ja, das ist jetzt nur, das ist ja nicht ganz so interessant, eher banal, nur es gab eben auch schon damals dieses Problem Wanderungsbewegungen, ja, nur dass die ein bisschen anderer Natur waren. Und jetzt steht hier natürlich ein unglaublicher Druck. Da kommen die Berber und die Neger sozusagen hier Richtung Paris gezogen. Also auch hier natürlich, sagen wir mal, gewissermaßen suggestiv gearbeitet. Nächste Karte. Ja, der Teufelsgürtel. Ne? Man war auch immer sehr schnell bei der Hand mit solch Wortschöpfungen. Der Teufelsgürtel in Osteuropa. Das sind ja all die neu entstandenen Staaten, die jetzt politischen Druck machen, entweder gegeneinander oder gegen uns. Und wo also klar ist, es brodelt hier, hier wird was entstehen. Ich glaube, andere Leute nannten das nicht Teufelsgürtel, sondern Wirbelzone, Völkerwirbelzone. Also auch da war man ganz schnell bei der Hand. Nächste Karte. Ja, hier ist gewissermaßen die Unart, die dann irgendwie anfängt, dass man also selbst im Druckbild mit Süderlin arbeitet. Sehen wir mal drüber hinweg, die Karten hat auch nicht Haushofer verantwortet, sondern er hat dazu ein Vorwort geschrieben. Hier, fast alle Italiener in Italien, alle Franzosen in Frankreich, Polen ist sogar noch größer als die Polen und so geht's weiter. Nächste Karte, die ist gegenüberliegenden. So, was mit uns? Ja, ein Viertel aller Deutsche außerhalb des Reiches, ne? Alle abgetrennt und das hier ist im Grunde Deutsche in 15 Staaten. Also diese beiden Karten dann gegeneinander gestellt, zeigen im Grunde suggestiv das Problem, um das es geht. Nächste Karte. Das ist jetzt mal wirklich Geografie. Die deutschen Flüsse trennen, das Mittelgebirge sperrt. Ja? Wir haben also geografisches Problem. Die Flüsse haben alle diese Fließrichtung und trennen also unsere Landesteile, ja? Wohingegen das in Frankreich sich natürlich ganz anders darstellt. Und bei den Mittelgebirgen genauso. Die Mittelgebirge sperren unsere Bewegungen. Ja? Das ist natürlich alles militärisch gedacht. Aber sozusagen, wir sind von Gott nicht gerade gesegnet mit dieser Art von geografischer Ausstattung. Nächste. Ja, jetzt kommt wieder dieses Gestaltungsfrage, das Deutsche Reich ist ungünstig gestaltet. Ja? So hier, klar, durch die Abtrennung nach dem Ersten Weltkrieg entsteht die ostpreußische Landinsel. Ne? Landinsel. Hier wieder das Problem mit diesen Grenzen, was ich sagte. Also hier gibt es im Grunde 100.000 Mann Wehrhut, hier dürfen wir gar nichts machen. Ja, machen wir weiter, das ist jetzt Großspielerei. Hier ist nochmal sehr schön, gefällt mir gut. Die Hüfte des deutschen Volksbodens, das ist nämlich hier, Saarbrücken, Eger. Da kann man uns abtrennen sozusagen und dann ist das Reich zerstört. Nächstes. Im Grunde, das ist nochmal das Gleiche. Man sieht nochmal, Ostpreußen war es genauso, dass im Grunde nur in diesem Bereich Wehrhoheit bestand. Da durfte nichts Neues gebaut werden hier. Ne? Und man darf ja nicht vergessen, dass diese Flüsse internationalisiert waren. Ja? Also nach dem Versailler Vertrag. Nächste. Ja, der deutsche Wehrraum, der großdeutsche Wehrraum 1820, ja, ist natürlich jetzt insofern etwas fragwürdig, dass das ja kein einheitlicher Staat war, aber das geht da eben, der Wehrraum geht dann sogar hoch bis ins Baltikum und das ist der Wehrraum 1920, nach den, wobei das hier eigentlich noch weniger sein müsste, egal. Also nach dem Versailler Vertrag, da sieht man mal durch diese Schwarzzeichnung so wie so schockartig, oh Gott, also so haben wir verloren. Also es wird halt viel, viel deutlicher. Nächste Karte. Ja, das ist jetzt die letzte Karte, die ist wirklich lustig. Versailles im Spiegelbild. Gewohnheit schwächt die Wirkung eines oft gesehenen Kartenbildes ab. Überraschend tritt die Ausnagung der deutschen Ostgrenze, ne, nämlich hier und hier. Der Einbruch der Slawen, die Rückzugstellung des Deutschtums hervor, wenn man im Spiegelbild die Umrisse des Großdeutschen Reiches vertauscht. Also im Prinzip haben sie es einmal umgedreht. Um jetzt klarzumachen, was bedeutet das eigentlich? Immer gesehen, klar, da sind die Polen und so. Und andersrum, oh, das ist ja eine richtig dramatische Situation. So, ich glaube, das war's mit den Karten. Ich wollte bloß mal zeigen, dass das also durchaus auch praktischen Wert hat, die Geopolitik, nicht nur als Ideologie. Und wie gesagt, meine immerwährende Bitte ist, es gibt viele junge Menschen bei Ihnen, die grafisch unglaublich viel drauf haben. stürzen sich auf Thema Infografik. Wir müssen da wirklich mit diesem Mittel arbeiten und wir arbeiten viel zu wenig damit. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.